I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself.
Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, wie der Name schon sagt, das ist ein Tagebuch. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China, also nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und soweit ist hier wirklich für mich persönlich relativ wenig Spektakuläres passiert, für manche andere schon mehr. Also das Wetter ist hier im Augenblick doch so ein bisschen außer Rand und Band, aber das hatte ich in der letzten Folge und in denen davor ja auch schon immer mal wieder erwähnt, dass diese starken Regenfälle natürlich auch wieder zu Überschwemmungen geführt haben. Jetzt ist ein Damm gebrochen in Dongting, hieß der Ort, glaube ich, also der am Dongting liegt in der Hunan-Provinz. Und das ist natürlich schon ganz schön heftig. Die haben das geflickt bekommen mit einem Wahnsinnsaufwand. Also man findet im Internet Videos dazu. Die haben den also nach ein paar Tagen, glaube ich, wieder zugemacht. Also die Bruchstellen sozusagen aufgefüllt mit allen möglichen Kram. Das hält wohl auch, aber es regnet jetzt auch nicht mehr in dem Maße und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir hier haben jetzt gerade, also in Hangzhou und Umgebung, haben jetzt gerade sehr starke Hitze. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Ich war gerade in Shanghai, zu Shanghai tatsächlich. Also Shanghai hat wirklich immer noch diese Brise von dem Meer eben, die wir hier nicht haben natürlich. Also ich weiß nicht, wie viel Grad das insgesamt sind, der Unterschied, aber ich finde schon erheblich. In Shanghai ist es wirklich sehr angenehm aktuell, aber hier nicht so wirklich. Und ich hatte ja erzählt, dass ich immer mal wieder so Post bekomme von, also so eine Art SMS, ist eine Nachricht aufs Handy. Und eben gerade kam auch wieder eine, weil die einen, die kämpfen gerade gegen Überschwemmung und wir kämpfen hier gerade mit Randgefahr. Also die Häuser hier sind natürlich nicht mehr aus Holz wie früher mal, aber die Wälder hier brennen natürlich auch relativ leicht, wenn es passiert eben. Und es gibt auch sonst, also wenn hier überhaupt mal was in Brand gerät, dann kann das auch heftig werden. Entsprechend kriegt man auch solche Warnungen, weil es ist nun mal wirklich trocken im Augenblick. Heute hat es ein paar Tropfen geregnet. Ich habe das gar nicht so richtig registriert, aber was ich registriert habe, ist dann das Ansteigen der Luftfeuchtigkeit von 70% auf 80%. Von dem Regen habe ich nichts gemerkt. Ich habe das nur kurz gesehen. Aber es ist wirklich so, es regnet. Dann sieht man, dass die Straße so ein bisschen nass ist. Und ungefähr 10 Minuten später ist die Straße wieder trocken. Und die Luftfeuchtigkeit ist um 10% gestiegen. Ja, das ist nicht so unbedingt angenehm, aber gut, ich will mich da jetzt auch gar nicht groß verbreitern über meine eigenen Befindlichkeiten. Jedenfalls die SMS, die ich bekommen habe, da steht ungefähr drin: Halten Sie sich nicht zu sehr draußen auf. Einwohner, Ausrufezeichen. Die jüngsten hohen Temperaturen halten an und wir möchten Sie daran erinnern, auf die Sicherheit von Feuer, Strom und Gas zu achten. Jo. Bitte schalten Sie Strom- und Gasventile aus, bevor Sie ausgehen. Das weiß ich nicht genau, was gemeint ist. Also es kann sein, dass man Sicherungen ausschaltet, oder? Ich mache eigentlich nur alle Geräte aus. Ich habe noch nie Sicherungen ausgeschaltet. Gas habe ich nicht. Also habe ich schon, aber ist zu bei mir, ist verblombt, weil ich keine Gasgeräte habe und das auch nicht will. Verwenden Sie keine Hochleistungselektrogeräte in temporären Stromkreisen. Naja, damit ist zum Beispiel gemeint, dass die Klimaanlagen nicht an Steckdosen betrieben werden, sondern die brauchen einen eigenen Stromkreis natürlich. Also das, ja, und dann steht da noch an temporären Stromkreisen. Es wird empfohlen, professionelle Elektriker zu beauftragen, um die Stromkreise des Haushalts zu inspizieren, alle alte Stromkreise auszutauschen und potenzielle Sicherheitsrisiken zu beseitigen. Achten Sie bei der Verwendung von Flammenquellen wie Mückenspiralen im Sommer auf die umgebenden Brennstoffe und löschen Sie diese rechtzeitig. Also Mückenspiralen sind sowas ähnliches wie eine Räucherkerze, aber so spiralig. Ich weiß nicht, ob es das in Europa gibt. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das da gibt. Aber es ist eben wie so eine Räucherkerze, die so spiralig abbrennt. Riecht auch manchmal so ein bisschen wie diese Räucherstäbchen, aber ist eigentlich zum Vertreiben von Insekten da. Wir benutzen das nicht. Ich habe da auch ehrlich gesagt so ein bisschen Bedenken bei diesem Zeug. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist für die Gesundheit. Stellen Sie das Elektrofahrrad nicht im Flur ab und laden Sie es auf. Ziehen Sie nicht am Kabel, um es privat aufzuladen. Nehmen Sie den Akku zum Aufladen nicht mit nach Hause und tragen Sie beim Fahren einen Helm. Das dazu. Ja, das mit dem Helm. Okay, ja, also solche nett gemeinten Ratschläge bekommt man regelmäßig hier aufs Handy. Ich kann daran nichts aussetzen. Manche Leute fühlen sich da so ein bisschen Also Europäer meine ich jetzt. Den Chinesen fällt das überhaupt nicht auf. Die merken noch nicht mal, dass sie diese E-Mail bekommen oder diese SMS bekommen haben. Aber manche Westler fühlen sich so bevormundet oder irgendwas und machen das dann erst recht nicht. Also setzen einfach nur aufgrund dieser Meldung keinen Helm auf. Dazu kann ich nicht viel sagen. Ja, jeder ist so blöd, wie er will. Was haben wir gemacht? Ja, eben nicht viel. Ne? Also ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich hier von Wohnung zum Büro pendel und nicht groß umher war. Wir waren abends mal draußen, so ein bisschen spazieren, sich mal zu bewegen eben. Aber es war nicht so richtig schön. Und wir versuchen jetzt jeden Abend so eine Stunde draußen am See so ein bisschen lang zu gehen oder sowas. Aber es ist eben sehr warm und ich schwitze wirklich wie ein Tier. Oder das ist eigentlich Quatsch, diese Redewendung, weil Tiere schwitzen gar nicht. Egal, also ich schwitze sehr. Was wir sonst gemacht haben, das war sehr lustig. Wir haben unser altes Klavier ausgetauscht. Wir hatten ein Klavier, das wir nie benutzt haben, weil es war noch ein Seitenklavier. Und das Ding zu stimmen, das ist nicht teuer hier. Also man kann das relativ leicht stimmen lassen, aber man muss einen Augenblick warten, bis einer kommt. Und zweitens, bei jeder neuen Witterungsperiode kann man das nochmal von vorne anfangen. Also es ist eigentlich, ich weiß nicht, so Seitenklaviere sind wirklich nur dann sinnvoll, wenn man auch einen wohltemperierten Raum hat. Ansonsten wird es schwierig hier. Zumindest glaube ich das. Also ich bin kein professioneller Musiker oder meine Frau auch nicht. Wir kennen uns da auch nicht wirklich aus, aber ich stelle mir das echt anstrengend vor, da so alle 2 Wochen einen Klavierstimmer kommen zu lassen, um das auszugleichen. Es gibt hier, ich habe da auch mal gefilmt, vielleicht finde ich das, dann verlinke ich das, auch ein paar wirklich Luxus-Klavierhändler, also wo dann wirklich die richtig fetten Dinger stehen, also aus Deutschland, aus Amerika, aus Japan, wie die das machen, ob die das so im Support-Vertrag mit unterbringen. Ich meine, die kosten ja auch ein paar Kilo Euro, also insofern kann man das ja leicht mit unterbringen, aber keine Ahnung. Jedenfalls genieße ich das Klavier jetzt. Wenn ich mich so in meiner Agonie auf dem Sofa lümmel, dann höre ich aus dem Nebenraum meine Frau üben. Jetzt haben wir ein elektrisches Klavier, Kawai. Nicht sehr teuer gewesen. Ist auch nicht das billigste, aber es ist ein ganz gutes Klavier. Hat sogar eine MIDI-Schnittstelle und alles. Wenn ich mal Lust habe, mache ich da vielleicht was. Aber wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall könnte man, wenn man wollte, jetzt Klavier spielen. Wenn ich wollte. Auf jeden Fall war das auch nicht für mich, sondern hauptsächlich für meine Frau, weil sie möchte ihre Kenntnisse mal wieder auffrischen. Sie hat das letzte Mal als Kind gespielt und dann spielt er nur Pipa und noch ein Seiteninstrument, habe ich jetzt vergessen welches. Aber das ist dann schon lange her. Und unsere Tochter hat auch mal Klavier gelernt. Es ist übrigens so, dass alle Chinesen ein Instrument lernen müssen, das nur mal so am Rande. Und dann auch irgendwie wieder aufgehört. Ich weiß aber gar nicht, was sie gelernt hat, ey. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, was das war. Aber Pieper war es nicht und Klavier war es eigentlich auch nicht. Sie hat irgendein Instrument, ich glaube irgendwie Querflöte oder so, genau. Ach ja, richtig. Und da mussten wir damals auch noch eine kaufen. Ah, ja, das ist auch schon länger her. Also das ist mindestens 15 Jahre her. Naja, okay, also jetzt haben wir ein Klavier hier stehen und schön. So, und wenn man eben so lange Zeit zu Hause ist, da liegt es natürlich nahe, dass man sich dann gegenseitig bekocht. Das haben wir auch gemacht. Ich habe immer mal wieder erwähnt, dass ich mir von Zwilling so einen Räucherkochtopf gekauft habe. Das ist also wirklich ein Topf, mit dem man normal kochen kann, den man auch als zum Dämpfen verwenden kann oder für alle möglichen anderen Sachen. Also einfach nur so ein Edelstahltopf, der überall raufpasst. Der hat aber auch so einen Räuchereinsatz. Das heißt, wenn man Räuchermehl hat und das dann eben so entsprechend zurechtbaut, dann kann man damit räuchern, heiß räuchern eben. Und das machen wir relativ selten, aber jetzt eben hatte ich mal wieder Lust, eben auch so kalte Räucherwaren zu probieren. Also angefangen von ja so Hühnchen oder sowas, obwohl wir kaum noch Fleisch essen, aber das kommt manchmal vor. Oder Spam geräuchert, das schmeckt eigentlich auch nicht schlecht. Aber eigentlich, und das wissen die wenigsten, glaube ich, kann man eigentlich alle Gemüse räuchern, wirklich durch die Bank. Und eins meiner Lieblingsgerichte ist geräucherte Paprikaschote. Die räuchere ich im Wok eben. Und wenn die so richtig schön durchgeräuchert ist, noch so ein bisschen bissig, aber schon eben diesen Rauchgeschmack angenommen hat, dann wird die sauer eingelegt mit Knoblauch, mit Lorbeer und allem, was dazugehört, und bleibt dann so ein, zwei Tage im Essig. Und dann ist das ein, ja, das ist geradezu eine Delikatesse. Ich weiß, dass es das in Deutschland auch im Supermarkt gibt. Ich glaube, da kommt das aus Bulgarien oder so. Also kann ich nur empfehlen, geräucherte Paprikaschoten, vermutlich aus Bulgarien, oder eben selber machen. Selber machen ist so einfach. Also einfach nur in den Räuchertopf schmeißen, dauert vielleicht 1,5 Stunden, 2 Stunden oder so. Dann sauer einlegen mit ordentlich Gewürzen, die man so mag eben, und das war's. Das ist wirklich ein Gedicht. Ja, und wir haben dann, wie gesagt, auch noch Tofu geräuchert. Auch Tofu räuchern ist eine coole Sache. Es gibt ja so geräucherten Käse, was schwierig ist, wenn der zerläuft oder so. Aber Tofu ist da relativ genügsam. Da gibt es verschiedene Rohtofus, könnte man sagen. Also in Deutschland kennt man ja eigentlich nur einen Tofu. Das ist dieser Seidentofu. Der gilt hier aber eigentlich so als Ausgangsmaterial für alle weiteren Tofu-Arten. Und es gibt auch so einigermaßen schnittfesten Tofu. Aber der ist auch noch in einem ziemlich rohen Zustand. Ich weiß bloß blöderweise gerade nicht, wie der heißt. Dann muss ich erstmal gucken. Und der wird so in Rollen geliefert auch. Ich mache ein Bild in die Shownotes, damit man sich das vorstellen kann. Und den schneiden wir dann so in, ja, so halben Zentimeter dicke Scheiben und räuchern das. Und das ist so lecker. Also Tofu hat ja auch die Eigenschaft, selber so gut wie keinen eigenen Geschmack zu haben. Ne? Außer jetzt fermentierte Sachen oder so, aber das mal am Rande. Aber sonst ist Tofu relativ geschmacksfrei. Und er nimmt eben den Geschmack von den Sachen an, die ihn umgeben oder mit denen er behandelt wird, mit dem er gekocht wird zum Beispiel, oder was auch immer. Und beim Räuchern, da habe ich jetzt auch noch ein paar Gewürze dazu getan, also Sichuan-Pfeffer, Lorbeerblätter natürlich, Rosmarin tatsächlich auch und so verschiedene andere Gewürze. Und darauf habe ich dann den Tofu getan, also die Tofuscheiben, und habe das dann geräuchert. Und das ist schon, das schmeckt schon sehr gut. Ist dann auch so leicht säuerlich, aufgrund der Säure natürlich, des Rauches jetzt, und hat dann aber eben diese Gewürzgeschmäcker. Und es schmeckt auch aufgrund der Konsistenz von diesem speziellen Tofu, von dem ich spreche, so ein bisschen nach Fleisch, wenn man so will. Also es ist eigentlich ein kompletter Fleischersatz. Das ist ähnlich wie Jackfruit. Ne? Jackfruit kennen ja auch viele. Nicht verwechseln mit Durian, das ist was anderes. Also Jackfruit, wenn die nicht ganz reif ist, dann ist das Fleisch der Jackfruit von der Textur und der Bissfestigkeit und allem dem natürlichen Fleisch, also Fleisch von einem Rind oder von einem Schwein oder was, sehr ähnlich. Und dann braucht man ja eigentlich nichts anderes mehr machen, als Fleischgewürze zutun, also die üblichen Fleischgewürze, die ich eben gerade aufgezählt habe, und noch ein paar mehr, Majoran vielleicht noch und so. Und dann hat man plötzlich das Gefühl, dass wenn man diese Jackfruit gebraten oder gegrillt oder so, dass man es da mit einem Braten zu tun hat. In Wirklichkeit ist das einfach nur eine Jackfruit. Auch die kann man räuchern, natürlich. Wichtig ist, dass man unreife Jackfruit kauft. Also meistens, hier wird die auf jeden Fall unreif angeboten. Wenn die schon zu reif ist, dann ist das Fleisch nicht mehr so geeignet. Was haben wir noch geräuchert? Kartoffeln, ja genau, Kartoffelscheiben kann man ebenfalls räuchern. Also es ist beliebig. Und was man auch sehr gut räuchern kann und was eigentlich vielleicht noch so ein Geheimtipp ist, das ist Knoblauch. Den tun wir in ganzen Knollen in den Räuchertopf. Und die Zehen dann, die werden so halbflüssig, also galertartig eigentlich. Und die kann man dann einfach so aufs Brot spreaden, streichen. Und das ist sehr lecker. Ist ein bisschen intensiv vielleicht, aber wenn man das dann noch so mit Gurke und verschiedenen anderen Sachen auffüllt und meinetwegen noch eine schöne Tofuscheibe dazwischen legt, dann ist das ein super leckerer Burger, wie ihn Burger King nicht besser hinkriegen würde. Also das schmeckt dann wirklich wie gegrillt. Und man denkt tatsächlich, es wäre ein echter Burger oder so. Obwohl es darauf gar nicht ankommt, dass man jetzt irgendwie was nachmachen muss oder so. Weil ich finde, so vegetarische Gerichte haben ihren eigenen Charme. Und das kann man einfach mal ausprobieren. Das ist schon sehr lecker. Wie gesagt, räuchern ist eine Möglichkeit, so ein bisschen den Umfang an vegetarischen Nahrungsmitteln so ein bisschen zu erweitern. Das ist wirklich eine einfache Möglichkeit. Und wenn man, wie gesagt, so geräucherte Paprika und Ähnliches dann auch im Kühlschrank lagert, auch geräucherte Wurst, ah ja, genau, ich habe auch vegetarische Bratwurst gemacht und die geräuchert dann nochmal. Und das kann man alles einfrieren und so weiter und so fort. Dann kann man so ein bisschen seinen Speisezettel erweitern eben durch solche Zubereitungsarten. Das wollte ich nur nochmal sagen. Also, und abgesehen davon macht das auch ein bisschen Spaß, ist aber auch, wie soll ich sagen, die Küche riecht jetzt wie eine Räucherkammer. Man muss jetzt mal irgendwie wahrscheinlich einmal durchwischen und den Ablüfter den ganzen Tag laufen lassen, damit dieser Geruch wieder rausgeht. Das ist wirklich erstaunlich, wie gut sich das festsetzt. Ja, ich hatte noch 2 kurze Meldungen, aber ich sehe, dass mir die Zeit schon wieder ein bisschen davon rennt, weil ich wollte eigentlich eine Geschichte erzählen. Ich werde das jetzt auch in den nächsten Folgen immer so handhaben, dass ich so eine etwas längere Geschichte, interessantere Geschichte vielleicht rauspicke, die mir so aufgefallen ist in den hiesigen Medien zum Beispiel oder in der Diskussion im Umfeld eben. Und da ist eine Sache, ich bin mir nicht sicher, wie weit das nach Deutschland gedrungen ist. Nach Amerika ist es auf jeden Fall gedrungen. Das ist die Geschichte von Jiangping. Und das ist wirklich so eine tolle Geschichte auf der einen Seite. Und zwar ist das ein Mädchen, also eine junge Frau, die ist 17 Jahre alt, aus der Jiangsu-Provinz, groß geworden in einem Kaff, Yanshui. Ich kenn's nicht eigentlich. Ihr Gaokao war nicht besonders gut und deshalb konnte sie auch nicht irgendwie groß studieren oder so. Das ist hier ein, ja, dieses Gaokao-System, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, ist eben so. Und sie hat dann eine sogenannte Vocational School, also ich würde sagen eine Lehrausbildung gemacht. Und sie ist jetzt Fashion Designerin, das heißt also sie entwirft Kleidung in irgendeiner Textilfabrik. Also das lernt sie in dieser Vocational School. Also sie ist Lehrling für Fashion Design. Ich glaube, so wie Heidi Klum auch, oder? Hat die nicht so auch sowas gelernt in Düsseldorf? Egal, also genau so. Sie hat aber, das weiß man von ihr schon ein bisschen länger, so eine gewisse mathematische Begabung. Und sie hat auch einen Mentor und der hat sie mehr oder weniger gepusht, an einem Mathematikwettbewerb teilzunehmen. Und dann hat sie sich gesagt, okay, nehme ich mal teil. Und dann passierte das, was... Sonst wäre es keine Geschichte, was in dieser Geschichte passieren muss. Sie belegte von den weltweit 800 Teilnehmern den 12. Platz. Und eigentlich haben sich dann viele gesagt, kann das nicht sein. Man muss dazu sagen, warum hat sie ihr Gaokao nicht geschafft? Diese mathematische Begabung ist eine Inselbegabung. Sie kann nicht gut schreiben, sie kann verschiedene andere Sachen auch nicht besonders gut. Zumindest, was heißt nicht besonders gut? Ich will das überhaupt nicht werten. Jedenfalls sind da ihre Punktzahlen nicht ausreichend. Aber in Mathe sind sie dem entsprechend überbordend groß. Und das ist wie in fast jedem Bildungssystem auch hier so, dass man ja beim Gaokao eben doch in allen Fächern gut sein muss oder wenigstens durchschnittlich sein muss, aber nicht besonders schlecht sein darf in manchen und in manchen wiederum nicht. Also diese Inselbegabungen werden nicht unbedingt belohnt. In keinem Bildungssystem der Welt übrigens. Also das ist tatsächlich ein Problem der speziellen individuellen Förderung und mit der tun sich alle Länder schwer. Das ist auch einfach eine Frage des Geldes oder des Systems, dass man ja so Scouts losschickt, die diese Leute finden tatsächlich, weil die gibt es ja zuhauf und viele werden eben nicht so berühmt wie sie, die jetzt eben, wie gesagt, mal neben MIT und Harvard und Cambridge und Oxford kommt sie aus der Modeschule und macht mal eben so den 12. Platz. Aber das ist leider nicht die ganze Geschichte, weil jetzt brach im Prinzip ein Shitstorm los. Und viele Leute sagten dann, das kann gar nicht sein in dieser Bildung und sie kann ja nicht mal richtig schreiben und so weiter und so fort. Kann sie nicht diesen Platz erreicht haben und haben dann im Internet oder überall versucht, Gründe zu finden. Also eine interessante Begründung fand ich übrigens, dass sie ihre Arbeiten, die sie dort abgeliefert hat, in LaTeX übergeben musste. Und LaTeX, naja, wer das kennt, weiß, ist bisschen streng, wenn man da semantisch daneben liegt bei manchen Sachen und so. Aber sie kann eben LaTeX wie eine richtige Sprache so. Und das ist für mich überhaupt nicht verwunderlich, dass sie das kann, weil ich in Deutsch eigentlich ganz gut bin, hätte so meine Probleme mit LaTeX aus ganz anderen Gründen, nämlich eben auch seiner ja völlig anderen Logik als eine natürliche Sprache und so weiter. Also das führte dann ein Professor an. Also das, weil sie LaTeX gut kann sie nicht irgendwie die Person gewesen sein, die diese Prüfung gemacht hat und so weiter. Und viele andere Professoren häufig auch haben in dieselbe Kerbe geschlagen. Das war noch so die erste Welle. Und dann kamen natürlich die ganzen Hater und sagten, ah, das ist alles fake und das stimmt nicht hier und da und so weiter und so fort. Und dann brach ein ungeheurer Shitstorm los, die alle irgendwie was gefunden haben wollen, warum das nicht sein kann und so weiter und so fort. Bis hin zum Doxing. Also man hat sie persönlich ausfindig gemacht und ich meine, wir alle kennen die Geschichte vom Drachenlord und ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Mal angenommen, selbst sie wäre fake oder das Ganze wäre fake, rechtfertigt das auch nicht, solche Aktionen. Nur, ob sie fake ist oder nicht, das werden wir bald sehen. Denn sie selber hat auf diese Einlassung überhaupt nicht reagiert. Sie hat nicht ein Wort dazu gesagt. Und auch diese Mathematik-Olympiade, das ist übrigens die Damo Academy von Alibaba. Die wird organisiert in Zusammenarbeit mit der China Association of Science and Technology und die Alibaba Stiftung und so weiter und so fort. Das ist also eine globale Mathematik-Competition, die von Alibaba ja hauptsächlich gesponsert und gestiftet wird. Dafür sind keine Voraussetzungen notwendig. Da kann jeder hinkommen. Das heißt also, man muss nicht an irgendeiner herausragenden Uni sein, sondern da kann jeder kommen. Ich könnte da auch kommen. Ja, ich weiß nicht, ob es dann eine Aufnahmeprüfung gibt. Jedenfalls über 800 Leute haben teilgenommen. Also ich denke, da wird vorher noch ein bisschen gefiltert, aber vielleicht nicht allzu viel. Die haben auch nichts gesagt. Also auch die Alibaba-Stiftung hat sich überhaupt nicht dazu geäußert. Weder Jiang Ping noch irgendjemand anders hat was dazu gesagt. Ihr Mentor ist an der Beijing-Universität, der hat was dazu gesagt und sagt, das ist alles völlig in Ordnung so und ich weiß um ihre, wie sagt man, ihre Schwierigkeiten in anderen Fächern eben, aber er sieht eben auch die Chance, sie im Bereich Mathematik zu fördern und das hat dann auch, naja, das ist wieder so chinesisch, großartige Auswirkungen auf die chinesische Gesellschaft etc. Es gibt auch andere Professoren, die zweifeln auch nicht ihre Begabung an und sagen, sie soll auf keinen Fall an die Universität gehen jetzt, weil so Jiang Ping hat ganz zu Anfang mal gesagt, dass sie gerne auf eine Universität wollte, also nicht unbedingt Fashion Designerin werden will. Die sagen, sie soll nicht auf eine Universität gehen, sondern sie soll lieber zu Huawei gehen oder da, wo sie eben speziell in ihrer Begabung gefördert wird und so weiter und so fort. Ich selber weiß natürlich auch nicht, ob das Fake ist oder nicht. Ich bin aber Optimist und Menschenfreund etc. Ich gönne es ihr, wenn alles richtig ist und wahr ist und ich glaube das auch eigentlich. Und jetzt werden wir auch bald erleben, ob sie die Wahrheit gesagt hat, denn sie ist ja unter den ersten 50 oder was, also das heißt, sie gehört zu den Finals. Und das Finale ist jetzt gerade geschrieben worden. Und zwar unter extremer Überwachung. Also das ist ja hier schon beim Gaokao ziemlich extrem. Also da wird erstmal das gesamte Telefonnetzwerk, also 4G, 5G, was es alles noch so gibt, das wird komplett gesilenced. Also das überall sind Jammer installiert, da kommt kein Signal mehr durch, wirklich keins. Dann bis hin zu Leibesvisitationen, das gibt es auch, aber eher selten, aber eben Scanner. Und in dem Klassenraum, da sind dann auch nochmal Kameraüberwachung an jeder Ecke und etliche Personen, die auf Monitoren und live dann auch nochmal im Raum kontrollieren, ob beschissen wird irgendwo. Also die Chance da zu bescheißen ist, also wenn das einer schafft, dann ist das auf eine andere Art und Weise genial. Aber das ist eigentlich ausgeschlossen, glaube ich. Jedenfalls unter diesen Bedingungen hat sie jetzt die Finals, also diese Prüfung geschrieben und die sind relativ tough natürlich und die Professoren werten das bis August aus. Das heißt also, wir haben noch ungefähr 14 Tage Zeit und dann wissen wir, ob Jiang Ping tatsächlich ein Mathe-Genie ist, ein Prodigy oder eben nicht. Und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das ist und dann werden wir auch erleben, wie das weitergeht und dann würde mich natürlich mal auch rein aus Mediensicht interessieren, wie die Medien darauf reagieren, wie die sozialen Medien darauf reagieren. Denn ich kann mir vorstellen, dass die trotzdem nicht ablassen von ihr. Einfach, weil sie das nicht wollen. Das ist ja so ein bisschen dieser Mondlandungseffekt. Selbst wenn die Argumente überbordend sind, man muss da trotzdem nicht von abweichen. Man behauptet das einfach. Und dann sagt man eben, glaube ich nicht, stimmt nicht, ist alles gekauft, bla 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 und so. Also diese Art und Weise der Querlappigkeit, der Idiotie, die gibt es hier in China natürlich ganz genauso. Es gibt Gott sei Dank aber auch in dieser Diskussion einige Leute, die wirklich ihr zur Seite gesprungen sind und auch einige Leute, die die sozialen Medien direkt gewarnt haben und gesagt haben, wir hatten das in der Vergangenheit schon öfter mal, dass zum Beispiel Frauen, die angegangen wurden, übrigens, das wurde ihr auch vorgeworfen, das Geschlecht. Also da wurde dann gesagt, sie ist eine Frau, sie kann in Mathematik nicht so gut sein. Also muss ich mal überlegen, aus welcher Ecke sowas kommt. Und die sich dann das Leben genommen haben. Das gibt es in den sozialen Medien immer mal wieder. Nicht nur in China, sondern weltweit. Und das wird komischerweise sehr selten ja irgendwie dokumentiert, dass dieses Haten tatsächlich auch nicht nur einfach so zu Depressionen führt, sondern auch eben dann zum finalen Ergebnis, also zum Beispiel dem Selbstmord oder so. Ich denke, dass Jiang Ping ganz gute Berater hat, denn sie hat überhaupt nicht geantwortet. Und das ist das Klügste eigentlich, was man in so einem Fall machen kann. Und sie hat ganz locker, flockig eben ihre Prüfung jetzt geschrieben, irgendwie. Übrigens, selbst wenn sie diese Prüfung verkackt, ne, also das kann ja durchaus sein, dann wäre das für mich auch nicht unbedingt ein Beweis, dass das vorher fake war. Denn man kann Prüfungen natürlich so richtig verreißen, weil man einfach einen Blackout hat. Man sieht dann aber schon am Ansatz irgendwie, dass sie diese Begabung hat oder nicht. Und ja, in den westlichen Medien, wie gesagt, in Europa weiß ich nicht, ob das da überhaupt zum Thema gemacht wurde, aber in den westlichen Medien, also Voice of America oder CNN und Washington Post und wie sie alle heißen, da wurde die ganze Sache komplett verdreht. Es ist sehr merkwürdig. Da wurde diese Rage, die da auf den sozialen Medien in China stattfand, gegen sie als Person, als Frau, als Studentin oder eben Lehrling und so weiter, wurde verdreht in etwas ganz anderes, nämlich, dass der Shitstorm, ein Ausbruch der Bevölkerung, also der aller Chinesen natürlich, über die Ungleichheit des Bildungssystems sei. Nein, leider nicht. Leider, und das ist wirklich leider, 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 ist es genau das Gegenteil. Denn diese Leute, die diese Rage angezettelt haben, stehen eigentlich hinter diesem Gaokao-System und hinter diesem sehr strengen System, in ja leider in ganz Asien so üblich ist, also auch in Korea und in Japan, das auch schon in der imperialen Zeit, also zur Zeit der Dynastien, schon, das nennt sich tatsächlich auch imperiales Bildungssystem oder irgendwie so, oder nannte sich damals so, mit seinen ganzen extrem strengen Richtlinien. Wer mal die Two Lows besucht in Fujian-Provinz, das sind so Rundhäuser, da lebten 10.000 Menschen in einem runden Haus sozusagen. Da ist auch eine kleine Universität drin in dem einen Two Low. Und da stehen auch die Strafen und Gesetze bei Betrug in Prüfung zum Beispiel. Und das kann ich jedem mal empfehlen, sich durchzulesen. Also dieses System existiert nicht mehr in dieser Form, aber existiert eben bis heute. Ne? Und diese Leute, die ihr das nicht gönnen, die sagen, sie kommt aus der Unterschicht. Es kommt noch dazu, sie kommt auch wirklich aus einfachen Verhältnissen. Sie kommt aus der Unterschicht, sie ist eine Frau, sie ist ein bisschen doof, was Chinesisch und Musik und Malen betrifft und so weiter. Alles das sind Argumente, die auch angewendet werden für dieses Gaokao-System, dass man die Besten der Besten der Besten haben möchte. Ne? Aber das sind nicht unbedingt immer die Besten. Und natürlich ist das auch dem Bildungssystem oder den Leuten, die im Bildungssystem Gesetze machen oder so, klar, dass man eigentlich an diese Leute auch herankommen müsste, weil sie sind, in diesem Fall nenne ich mal das Wort, das ich eigentlich gar nicht mag, Human Resources. Sie haben eine Inselbegabung, okay, aber sie sind durchaus Bausteine für eine Gesellschaft. Also das heißt, wenn man sie anzapfen kann, wenn man wie eine Resource eben, dann kann das auch was bringen für eine Gesellschaft, die zum Beispiel investiert. Also zum Beispiel sagt, okay, du bist zwar inselbegabt und wir sehen jetzt mal über deine schwierigeren Begabungen hinweg und fördern eben dein mathematisches Talent. Dann kommt das tatsächlich der Gesellschaft zugute. Vom humanistischen Standpunkt ist man vielleicht nicht so angetan von dieser Sichtweise, aber es ist nun mal so, wie Gesellschaften heutzutage ihre Ressourcen betrachten eben. Und dieses Gaokao-System, immer wieder fragen mich Leute, ja, das ist doch scheiße und so. Das weiß ich nicht. Es ist das Beste, was China hat zurzeit oder Japan oder Korea. Ich wüsste nicht, wie man das anders machen könnte. Wenn ich mir das Deutschland angucke, ist auf keinen Fall besser und viele andere Länder auch nicht, übrigens Singapur auch. Ne? Also das ist für die jetzige Situation das Beste, aber es sollte eben etwas, was es in Deutschland ja ganz gut gab, ich weiß nicht, ob es das immer noch so gibt, aber das ist dieser sogenannte dritte Bildungsweg, ne? Dass der breiter gemacht wird in China. Also einfach weiter geöffnet wird. Man hat damit auch schon angefangen vor ein paar Jahren, dass man gesagt hat, okay, ihr könnt auch eine zweite und eine dritte Gaokao-Prüfung machen. Früher war das ja einmal und dann gar nicht mehr. Jetzt kann man Gaokao tatsächlich hintereinander öfter mal machen, wenn man das will. Aber das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, weil es kostet einfach viel Zeit, das Lernen. Und man braucht dann Lehrer, man ist ja nicht mehr in der Schule, man geht nicht arbeiten, man hat kein Einkommen und bereitet sich nur auf das Gaokao im nächsten Jahr vor. Ja, das ist schon hart irgendwie. Diese Art der Volkshochschulen oder dieser anderen Möglichkeiten, Abitur zu machen oder eben Gaokao, die gibt es in China in der Form, na nicht, will ich nicht sagen, aber nicht so ausgeprägt, nicht in dieser Form, wie das in Deutschland ist. Also da kann ich ja eben tatsächlich auf der Abendschule oder in einem technischen Abitur oder irgendwo anders auch mein Abitur nachholen. Und ich kann dann eben auch in bestimmten Prüfungen mich profilieren und sagen, okay, ich habe jetzt hier zwar Maschinenbau mit Abitur gelernt, nennt man das so, ja, ne? Und jetzt möchte ich aber Medizin studieren. Dann würde das auch gehen, man muss dann nur eben bloß noch ein paar Kurse parallel belegen. Dieses System existiert hier so nicht. Da wäre China gut beraten, wenn sie diesen weiteren oder den Weg, den dritten Bildungsweg einfach aufbohrt, einfach weitermacht. Es gibt ja sowas wie einen dritten Bildungsweg, das habe ich auch in der letzten Folge erwähnt. Für die Eltern, die reich genug sind, die schicken ihre Kinder ins Ausland. Die kommen genau an diesem Problem eben mit viel Geld vorbei. Die sagen, okay, du hast das Gaukau hier nicht geschafft, du gehst nach Oxford oder nach Cambridge und machst dann dort deinen Bachelor. Und wenn du den hast, dann kannst du hier studieren. Bei unserer Tochter war das genau umgekehrt. Sie hat ein sehr gutes Gaukau gemacht, hat in Shanghai dann an einer sehr guten Universität studiert und ist dann nach 2 Jahren nach Maryland gegangen und hat in College Park zu Ende studiert, bis hin zum Master. Also diese Möglichkeit ist eigentlich das, was man so normalerweise erwartet. Das andere, dass man eben bei einem verkackten Gaukau eben in Heidelberg, in Köln, in was weiß ich wo studiert, um dann später ein richtiges Studium, ja, das klingt jetzt ganz schön heftig, in China zu machen. Die Möglichkeit existiert aber nur, wenn man Geld hat. Und das ist ja bei ihr jetzt überhaupt nicht der Fall. Also Jiang Ping hat nicht einen Cent übrig. Und das dürfte auch die meisten betreffen, glaube ich. Insofern ist die Öffnung des dritten Bildungsweges oder die Erweiterung der Möglichkeiten des dritten Bildungsweges meines Erachtens dringend geboten. Und naja, das, was man sich gut vorstellen kann, ist, das hängt natürlich auch wieder mit dem Geld zusammen. Irgendjemand muss das finanzieren. Und da kommen dann eben diese Typen, solche Hater eben auch, die überhaupt nicht bereit sind, sowas zu finanzieren. Also das ist auch so ein bisschen AfD-Logik. Auch die gibt es hier in China natürlich, dass man dann sagt, so, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und es soll keine staatliche Einmischung geben und so weiter und so fort. Was ich für kompletten Stumpfsinn halte. Was aber auch in sich schon widerspricht. Ah, okay, ich will auf, mit AfD-Logik kommt man eh nicht zurecht. Wenn man darüber lange nachdenkt, dann hat man Knoten im Hirn. So, das war die Geschichte von Jiang Ping. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie die Prüfungen ausgegangen sind. Ich bin wirklich gespannt, echt. So, das wär's für heute. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.